Jede Sekunde kommen im Durchschnitt 4 neue Personen, 4 neue Menschen auf die Erde. Jede Sekunde, die jetzt vergeht, könntet ihr mal mitzählen, aber ich glaube, irgendwann fehlen uns die Zahlen, so die wir direkt mitzählen könnten. Kommen 4 neue Menschen auf diese Erde. Wir wissen, dass leider nicht jedes Kind mit freudiger Erwartung ersehnt und begrüßt wird, wenn es hier auf diese Erde kommt. Wir wissen, dass sehr viel Elend und auch Sünde dazu beiträgt und es immer wieder stört, dass diese Freude groß ist über dieses Wunder einer Geburt. Aber wenn ich dir die Zahl gerade mit den 4 Geburten nenne, du hast vielleicht selber Kinder und du hast dich sehr gefreut, als deine Kinder auf die Welt gekommen sind. Aber als ich dir gerade gesagt habe, dass 4 neue Menschen geboren werden auf diese Erde, hatte ich das wahrscheinlich emotional gerade nicht so stark berührt, gehe ich mal davon aus, sondern du hast es so als netten Fakt aufgenommen, den ich dir gerade genannt habe. Aber dass es dein Herz getroffen hat und du überschwängliche Freude hattest über diese 4 neuen Personen hier auf dieser Erde, das bezweifle ich sehr stark. Aber nicht, weil du emotionslos oder total kalt in deinem Herzen bist, absolut nicht. Es hat keine große Bedeutung für uns, weil wir zu diesen neuen Menschen keine Beziehung, keine Verbindung haben. Also sie betreffen uns ja nicht direkt, außer es ist vielleicht dein Sohn, deine Tochter, die jetzt gerade geboren werden oder aus einem Freundes-, Verwandtenkreis, wo sich das berührt und wo deine Freude darüber sehr groß ist. Wenn wir eine persönliche Bindung zu einem Kind oder zu den Eltern von einem Kind haben, wie ich gerade schon gesagt habe, ist unsere Freude sehr groß. Auf der ganzen Welt wird Weihnachten gefeiert, die Geburt eines Kindes, die Geburt von Jesus Christus. Und obwohl diese Feier inzwischen so viele unbiblische Facetten hat, wird aber dieses Zeugnis der Geburt von Jesus Christus immer noch proklamiert, auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn sie in vielen Punkten, wie ich gesagt habe, schon verfälscht ist. Und während viele Geburten uns nicht tangieren, so ist die Geburt von Jesus für die Weltgeschichte und für das Heil und für die Ewigkeit entscheidend. Die entscheidende Frage der Menschheitsgeschichte ist nicht sein oder nicht sein, sondern die Frage, wer ist Jesus Christus? Das ist die entscheidende Frage. Was glaubst du, wer Jesus Christus ist? Ist Jesus Christus deine Freude? Liebst du diesen Jesus mit deinem ganzen Sein, mit deinem ganzen Herzen? Hast du dein Leben diesem Herrn Jesus Christus anvertraut? Hast du ihn so angenommen und lieben gelernt, wie er dir im Evangelium vorgestellt wird? Das sind die entscheidenden Fragen. Im Laufe dieser Predigt werden wir uns heute unterschiedliche Reaktionen von ganz unterschiedlichen Menschen auf die Geburt von Jesus werden wir uns ansehen. Aber die entscheidende Frage am Anfang ist, nachdem wir gesehen haben, wie Menschen auf diesen Jesus reagieren, was denkst du über Jesus Christus? Welche Gedanken bringt er in dir vor? Liebst du ihn oder verleugnest du ihn? Hadern wir mit seiner Lehre oder haben wir in ihm ewiges Leben gefunden? Und ich möchte mit euch heute einige Personen anschauen, dieses Ereignisses der Geburt von Jesus Christus. Und wir wollen schauen, welche Bedeutung die Geburt Jesus für sie hatte. Und wir wollen zu einem Ergebnis für uns selbst kommen. Was sage ich über Jesus Christus? Was bedeutet Jesus Christus für mich? Und als erstes, ich wollte heute zuerst 3 Lobgesänge mit euch anschauen. Das sogenannte Magnifikat, der Lobgesang Marias in Lukas 1, 46 bis 56. Ihr könnt das gerne aufschlagen. Lukas 1, 46 bis 56. Darauf sprach Maria: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, weil er die Niedrigkeit seiner Magd angesehen hat. Denn siehe, von nun an werden alle Geschlechter mich selig preisen, weil der Mächtige Großes an mir getan hat. Ja, heilig ist sein Name, und seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Geschlecht denen zuteil, die ihn fürchten. Er wirkt seine Kraft aus mit seinem Arm, er zerstreut, die da hochmütig sind in ihres Herzens Sinn, er stützt Machthaber von den Thronen und erhöht Niedrige. Hungrige sättigt er mit Gütern und lässt Reiche leer ausgehen. Er hat sich Israels angenommen, seines Knechtes, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, dem Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Stellt euch mal vor, hier ist eine sehr, sehr junge Frau, die das spricht. Also man vermutet ja, dass sie wirklich so vielleicht 13, 14, weiß ich nicht genau, aber so um den Dreh alt gewesen ist, Maria, als sie Jesus empfangen hat. Und dann schaut euch diesen Text mal an und das, was sie hier als Lobgesang von sich gibt. Es ist wirklich beeindruckend, es ist wirklich erstaunlich. Und dann stellt ihr nochmal vor, dass ihr Bibelstudium wahrscheinlich hauptsächlich daraus bestand, aus dem Hören und Singen von Gottes Wort. Also wahrscheinlich selber nicht das eigene Studium, wo sie sich die Schrift jeden Tag vorgenommen hat und darin gelesen hat, sondern wahrscheinlich hauptsächlich aus dem wöchentlichen Hören des Wortes Gottes und dass sie dieses Wort Gottes immer wieder gesungen hat. Wenn man es durchliest, es sind so viele Psalme, die hier zitiert werden und erwähnt werden. Das Wort Gottes hat sie komplett durchzogen. Sie kennt es auswendig, es begeistert sie. Also was hier alles aus dem Alten Testament zitiert wird, es wird aus Habakuk zitiert, aus vielen Psalmen, aus 1. Samuel, denkt an das Gelübde von Hannah, das kommt hier auch drinne vor, aus Hiob, aus 5. Mose, also aus dem ganzen Alten Testament zitiert Maria hier und preist und lobt Gott. Also es ist durchtränkt. Das ist ganz interessant hier in der Menge. Übersetzung wird immer wieder, werden die Parallelstellen angezeigt und es sind wirklich, wirklich viele Stellen aus dem Alten Testament, die sie hier rezitiert. Und sie ist wirklich ein erstaunliches Umgang mit dem Wort Gottes. Sie kennt das Wort Gottes, also nicht nur vom Hören, sondern sie hat auch die Bedeutung des Wortes Gottes verstanden. Wie viele in Israel haben damals nicht verstanden, was das Alte Testament bedeutet hat, dass es auf Christus hinweist, von Jesus Christus spricht. Sie hat die Bedeutung des Wortes Gottes verstanden. Und man merkt, sie kennt sie sogar auswendig, also sie kann das frei rezitieren. Es ist, sie lebt mit dem Wort Gottes. Ihr Umgang mit der Bibel ist so erstaunlich, aber genauso vorbildlich in ihrem Gebet. Also man merkt, das, was sie herausbringt, das ist ein Lob, Lobdank, ein Gebet, das durchdrängt mit dem Wort Gottes. Und G.C. Ryle hat das einmal ganz gut formuliert. Er sagt, sie bringt mit ihren Lippen zum Ausdruck, was sie in ihrem Herzen bewahrt hat. Und was sie in ihrem Herzen bewahrt hat, ist das Wort Gottes, die Heilige Schrift. Also der Mund redet davon, wovon das Herz voll ist. Und bei ihr merkt man, sie ist voll vom Wort Gottes und bringt das zum Ausdruck. Und sie hat verstanden, was Gott mit seinem Wort sagen wollte, dass er von seinem Sohn Jesus Christus spricht. Sie bewahrt Gottes Wort in ihrem Herzen und ihr Herz ist so von Gottes Wort vereinnahmt, so dass keine andere Sache ihr Herz mehr vereinnehmen kann. Das heißt, weder Welt, noch Sünde, noch Teufel kann ihr Herz vereinnahmen, weil ihr Herz ja schon vereinnahmt ist vom Wort Gottes. Da ist kein Platz für etwas anderes. Und aus diesem Herzen, das vom Wort Gottes vereinnahmt ist, wächst dieser Lob zu Gott hin. Wir wollen uns ausschauen, was ist der Inhalt ihres Lobes, ihres Gebetes, ihres Psalms, den sie hier ausspricht. Als erstes lobt sie Gott in Vers 46 bis 49 für persönliche Gnade, dass Gott gnädig ist auf persönlicher Ebene. Wie jeder andere Mensch ist Maria in Sünde geboren und sie lobt Gott für ihre persönliche Errettung. Schaut in Vers 46. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Sie hat große Freude, und zwar die Freude darüber, ich bin erlöst. Frei von der Macht der Sünde, frei von der Verurteilung und Strafe, gerecht gesprochen, gerecht gemacht, versöhnt, aufgenommen in die Familie Gottes, Bürger des Himmelreichs, ich bin versöhnt, ich bin errettet, ich bin erlöst. Das ist der erste Grund ihrer Dankbarkeit. Und wenn wir über Jesus Christus nachdenken, wo, wenn wir danken für das, was er getan hat, da beginnen wir oft auch genau an diesem Punkt, oder? Ich bin erlöst. Er hat mich errettet, er hat mich frei gemacht. Er hat mich zu seinem Eigentum gemacht. Also Maria beginnt mit dieser persönlichen Gnade in ihrem Leben, dass Gott sie erlöst hat. Aber Gott ist noch einen Schritt weitergegangen. Er hat sie bedacht. In Vers 48, Vers A, da sagt sie es, weil er die Niedrigkeit seiner Magd angesehen hat. Lass uns diese Aussage, da wird jemand gewürdigt, den Sohn Gottes zu empfangen. Und diese Person stellt sich hin und sagt, die Niedrigkeit, also meine Niedrigkeit. Und das im Kontrast zu unserer Gesellschaft, da muss jemand nur eine kleine Auszeichnung erhalten haben. Und was ist er? Er ist der Größte, den es überhaupt nur gibt. Ne? Also voll von Selbstdarstellung, von Glorifizierung des eigenen Egos. Also ein völliger, ein krasser Kontrast zu unserer heutigen Gesellschaft. Maria, sie bezeugt ihre Niedrigkeit. Und das Einzige in ihrem Leben, was es wert ist, angepriesen zu werden, ist Gottes Gnade in ihrem Leben, die Gnade, mit der Gott in ihr Leben hineingewirkt hat. Jetzt die Frage, wir waren noch dabei, als Maria dankbar war für ihre Erlösung, weil wir das auch erlebt haben. Aber wie ist das bei dem mit dem Bedacht? Gehören wir auch noch dabei? Maria hat hier so eine starke Würdigung gefunden. Sind wir auch dabei? Bedenkt Gott uns auch? Hat sich Gott auch unserer bedacht? Als erlöste Kinder Gottes sind wir auserwählt, berufen und gerettet aus reiner Gnade. Wir vertrauen nicht mehr auf uns selbst, denn in uns selbst war und ist auch heute nichts, das uns die Gnade Gottes verdienen lässt. Genauso wie bei Maria. Auch wir sagen, Gott hat sich in unserer Niedrigkeit uns zugewandt. Und stattdessen rühmen wir mit Maria und sagen, wir rühmen das Erbarmen Gottes, der uns in seiner Gnade angesehen hat und immer noch ansieht. Er hat uns angesehen, er hat sich uns zugewandt und er hat uns berufen. Er ist der Urheber unseres Heils, er ist der Bürger unseres Bundes mit Gott. Er hat sich uns zugewandt und er wendet uns sich heute uns immer noch zu und lässt uns nicht irgendwo an der Seite liegen, sondern jeden Tag neu gilt seine Gnade uns in unserem Alltag. Als nächstes preist Maria Gott dafür, dass er sie ausgezeichnet hat. Vers 48b und 49, sie sagt, denn siehe, von nun an werden alle Geschlechter mich selig preisen, weil der Mächtige Großes an mir getan hat. Ja, heilig ist sein Name. Ich weiß nicht, wie viel Maria ertragen musste an Gerüchten oder Gesprächen von Menschen um sie herum. Ich weiß nicht, wie viel die Menschen geredet haben, getratscht haben und wirklich Maria vielleicht auch verurteilt haben. Ich weiß es nicht. Aber sie wusste, auch wenn ich das jetzt ertragen muss für eine gewisse Zeit, dass Menschen in der Rückschau ihren Gehorsam preisen werden und die Gunst Gottes in ihrem Leben und staunen werden über die Gnade Gottes, die sie erfahren hat. Und sie wusste, aus diesem Spott würde irgendwann Gotteslob erwachen und es würde ein Segen für viele Menschen sein. Und das war ihre Belohnung. Sie wusste, es kommt der Moment, wo offenbar ist, was Gott an mir offenbar wird, was Gott an mir gewirkt hat. Und da möchte ich die Brücke schlagen zu uns und möchte dich fragen, vielleicht ist es heute bei uns genauso, und es ist heute auch genauso, dass wir oft ja verlacht, nicht verstanden, vielleicht auch ausgegrenzt und so weiter werden, weil die Menschen nicht sehen, was wir in Jesus Christus haben, welchen Segen wir in ihm haben, dass wir in diesem Bund mit Gott stehen, dass wir Frieden mit Gott haben, dass wir geehrt werden, um seines Namens zu leiden und das Evangelium zu verkündigen. Und Kolosser 3, es bringt das sehr gut auf den Punkt, da heißt es, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ihr seid ja doch gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Also unser Leben, das, was wir in Jesus Christus haben, ist heute noch verborgen. Aber dann kommt die nächste Aussage, wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Maria, sie hat eine Zeit durchlebt, wo nicht sichtbar war, was in ihr geschehen ist. Und vielleicht auch wirklich diese Gerüchte und Verurteilungen und so weiter. Aber es kam der Moment, wo offenbar wurde, da ist das Kind ist von Gott selbst gezeugt worden. Es ist Gottes Sohn, den sie auf die Welt geboren hat, auf die Welt gebracht hat. Und genauso ähnliche oder auf ähnliche Weise erleben wir die Gnade Gottes auch heute. Es ist noch nicht offenbar, wer wir sind. Wir sind auf dieser Welt ohne Bürgerrecht, ohne Besitztum. Wir warten auf eine zukünftige Hoffnung. Aber es kommt der Tag, wo es offenbar wird, dass wir zu Jesus Christus gehören und er wird verherrlicht und wir zu ihm hin. Und das ist wirklich eine große Gnade, und darauf können wir uns freuen. Wenn Jesus Christus unser Leben offenbar wird, da wird auch unser Leben offenbar, unsere Zugehörigkeit, und Christus wird alle Ehre gehören für seine Treue, sein Durchtragen und für die umfassende Errettung, die er an uns gewirkt hat. Dann eine zweite Sache. Also das erste ist, Maria lobt Gott für persönliche Gnade, die sie so erlebt hat, dass er sich sie erlöst hat, dass er sie angesehen hat, sich ihr zugewandt hat. Aber als nächstes in Vers 50 bis 53 dankt sie Gott und lobt sie Gott für seine immerwährende Gnade, seine fortwährende, immer anhaltende Gnade. Ich lese das nochmal vor. Und seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Geschlecht denen zuteil, die ihn fürchten. Er wirkt seine Kraft aus mit seinem Arm, er zerstreut die da hochmütig sind in ihres Herzens Sinn, er stürzt Machthaber von den Thronen und erhöht Niedrige, Hungrige sättigt er mit Gütern und lässt Reiche leer ausgehen. Gott ist unveränderlich. Jetzt stell dir diese Aussage, dass jemand unveränderlich ist, mal in Bezug auf einen Tyrann vor. Oder stell dir diese Aussage in Bezug auf einen Menschen mit einem sehr schlechten Charakter vor, dass er unveränderlich ist. Das wäre grausam, oder? Wenn man wüsste, das wird sich nie ändern. Der wird dauerhaft so bleiben, als jede Hoffnung verloren. Aber das Geniale ist doch, wenn wir sagen, Gott ist unveränderlich, dann können wir darüber einfach nur so dankbar sein und uns so sehr darüber freuen. Weil Gott heilig ist und zu jedem Zeitpunkt vollkommen gerecht. Er wird sich nicht ändern. Seine Unveränderlichkeit gepaart mit Heiligkeit ist Grund zum Anbeten. Gott ist unveränderlich gnädig. Und Maria sagt hier, sie zitiert hier auch wieder das Alte Testament, sein Erbarmen gilt von Geschlecht zu Geschlecht. Und wir sehen, sie geht über persönliche Gnade aus, sie darüber hinaus. Sie sagt, ja, ich bin erlöst, aber ich sehe auch, Gott ist ein Gott der Gnade über Generationen hinweg. Sie gilt über Generationen hinweg allen Menschen, die in Jesus Christus Zuflucht finden. Bis Jesus Christus als Weltenrichter und Herr erscheint und die Herrschaft Gottes vollendet, bis zu diesem Zeitpunkt währt Gottes Gnade fortwährend für alle Geschlechter. Doch auch bis zu diesem Zeitpunkt, bis er die Herrschaft Gottes vollendet, hat er die Geschicke der Welt in seiner Hand. Das verkündigt sie hier auch sehr deutlich. Mit seinem starken Arm wirkt er in die Zeit hinein. Wie oft in der Geschichte haben sich Herrscher erhoben mit großen Weltherrschaftsplänen und gottgerichteten Agendas oder Agenten. Doch er stürzt sie von ihren Thronen und sorgt für die Niedrigen. Durch die Geschichte, geht die Geschichte durch, er hat es immer wieder bewiesen. Und er sorgt für diejenigen, die sich ihm anvertrauen. Machst du dir vielleicht Sorgen um die nächste Generation? Um deine Kinder? Deine Enkelkinder vielleicht? Es wird das Versprechen gemacht, unser Gott ist unveränderlich in seinem Erbarmen. Hat er uns nicht aufgegeben, wird auch die nächste Generation nicht aufgeben. Auch sie wird er nicht verlassen. Durch jede Epoche und jede Generation hindurch erweist Gott seine rettende Gnade und wirkt zum Wohle seiner Kinder in das Zeitgeschehen hinein. Gott wirkt immer wieder hinein und wirkt zum Wohl seiner Kinder mit seinem Erbarmen. Es wird auch gesagt, dass Gott sich um die Niedrigen, um die Armen, um die Schwachen kümmert. In 1. Korinther 1, 26 bis 31 wird uns gesagt, dass Gott das mit einer gewissen Absicht und einer Macht Er nimmt sich der Kleinen, der Unbedeutenden, der Schwachen an, um den Stolz, ja, der Machthaber und derjenigen, die denken, sie wären groß, zu brechen oder auch zu richten. Lesen wir das in 1. Korinther 1, Vers 26. Seht euch doch noch einmal eure Berufung an, liebe Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch unter euch, nicht viele Mächtige, nicht viele Hochgeborene. Nein, was der Welt als töricht gilt, das hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schande zu machen. Und was der Welt als schwach gilt, das hat Gott erwählt, um das Starke zu Schande zu machen. Und was der Welt als niedrig und verächtlich gilt, das hat Gott erwählt. Ja, das, was der Welt nichts gilt, um das, was ihr etwas gilt, zunichte zu machen. Soll sich eben kein Fleisch vor Gott rühmen können. Ihm habt ihr es also zu verdanken, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns von Gott zur Weisheit gemacht worden ist, wie auch zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit das Schriftwort seine Geltung behalte, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Gottes Erbarmen gilt auch heute den Demütigen, denen mit zerschlagenem Herzen, und er widersteht den Stolzen, den Tyrannen und den Unterdrückern, auch heute noch genauso. Wir dürfen für uns, für unseren Alltag, aber auch für unsere nächste Generation, wenn du an deine Kinder denkst, dürfen wir wissen, Gott ist voller Erbarmen gegenüber denen, die in tiefster Ehrfurcht vor ihm leben. Wir dürfen wissen, wenn wir weiter diese Armen sind, die mit zerschlagenem Geist, wenn wir zu unserem Herrn kommen, mit unseren Sünden, mit unserem Versagen, mit unseren Nöten, so dürfen wir wissen, er ist genau der gleiche heute in seinem Erbarmen. Er wird genauso heute antworten, wird genauso heute helfen. Er hat es versprochen, er wird es auch tun. Wer heute spricht, mir fehlt nichts, ich bin reich, ich habe keinen Mangel, der findet keine Hilfe und kein Erbarmen bei Gott. In dem Text wird uns gesagt, er lässt Reiche leer ausgehen. Aber Hungernde macht er satt. Und das sind Gottes Gnadenprinzipien. Sie gelten universell über alle Zeit hinaus. Und das ist ein wunderbarer Grund, um zu danken, oder? Ein Versprechen der Gnade Gottes über Generationen hinweg. Und als drittens, nachdem sie für persönliche Gnade gedankt hat und dann für Gottes immerwährende Gnade, lobt sie Gottes treue Gnade. Vers 54 und 55. Er hat sich Israels angenommen, seines Knechtes, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, dem Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Über einige Jahrhunderte haben Juden in der Erwartung der Ankunft eines Befreiers gelebt, der das Volk wieder in rechte Beziehung zu Gott führt und zur Gerechtigkeit führt, und unter Gottes Herrschaft bringt. Gott sollte wieder mit Freude Wohnung nehmen unter seinem Volk. Und wir sehen, Jesus Christus ist die Erfüllung dieser Verheißung. Der ewige Gott hält sein Versprechen und er sendet seinen Sohn, Jesus Christus, als Erretter für sein Volk. Er ist treu erstens gegenüber seinem Volk und als zweitens ist er treu, er ist treu gegenüber seinem Volk und er ist treu gegenüber seinem Wort. Diejenigen, die ihr Vertrauen auf diesen Bundesgott legen, der in einen Bund getreten ist mit dem Menschen, die werden nicht enttäuscht, denn er steht treu zu seinem Volk. Und so preisen wir auch heute die treue Gnade Gottes, denn Gott erfüllt sein Wort. Und weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, dass Gott dich nicht errettet hat, um dich dann zu vergessen. Und er hat dich auch nicht errettet, um dich dann wieder zu verlieren, sondern durch ihn, für ihn und zu ihm hin sind wir erlöst. Nochmal, für ihn, durch ihn und zu ihm hin sind wir erlöst. Und seine Gnade ist wirklich treu. Ich finde, es ist so viel Grund zur Dankbarkeit hier in diesem Abschnitt. Also persönliche Gnade, fortwährende, andauernde Gnade und dann treue Gnade Gottes. Und was ich so genial finde, dieser Abschnitt, der ist voll vom Evangelium. es beschreibt. Habt ihr hier irgendwas gesehen in diesem Abschnitt, was der Mensch tut? Also was er dazu beiträgt? Also das Einzige, was Maria hier erwähnt, ist vielleicht Niedrigkeit. Ne? Das, was der Mensch Gott bringt. Und stattdessen sehen wir, was Gott tut, um sein Volk zu erlösen. Gott wird Mensch und er kommt, um zu retten. Er bringt Gnade für die, die im Voraus auf ihn gehofft haben. Er bringt Gnade für die, die zu dem Zeitpunkt, wo er geboren wurde, auf ihn gewartet haben. Und er bringt Gnade für die, die anschließend seinem Zeugnis geglaubt haben und glauben werden. Die Menschwerdung Jesus, Ausdruck höchster Gnade Gottes, dass er selbst Mensch wird und sich in die Niedrigkeit des Menschen niederbeugt. Wir dürfen sehen, Gottes Gnade ist persönlich, Gottes Gnade ist immerwährend und Gottes Gnade ist treu. Das war das erste Zeugnis einer Person, was sie über Jesus Christus sagt. Wenn wir Maria die Frage stellen, was denkst du über Jesus Christus, dann sehen wir das. Sie redet davon, dass Jesus Christus die Gnade, die erschienene Gnade Gottes ist. Diese Gnade, wie ich schon gesagt habe, ist persönlich, immerwährend und treu. Wir gehen über zum nächsten Lobgesang. Das ist das, was Conny uns heute schon vorgelesen hat in Lukas 1, Vers 68. Der Lobgesang, der Benediktus von Zacharias. Ich habe eine Frage an dich. Stell dir vor, du wärst 9 Monate stumm. Kein Wort, das du sprechen kannst. Heute vielleicht noch mal ein bisschen einfacher. Du könntest dein Handy nehmen. Ein paar Messages könntest du immer wieder mal absetzen. Damals vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber trotzdem 9 Monate nicht reden können. Und da ist so ein Gespräch, vielleicht du sitzt in einer Runde, Leute unterhalten sich und du bist so ein total mitteilungsbedürftiger Mensch und du willst was sagen und kannst nicht, weil dein Mund verschlossen ist. Und das für 9 Monate. Ich glaube, mir würde die Zunge brennen. Also so richtig. Aber meine Frage ist, mit wem und worüber würdest du sprechen, wenn du dann auf einmal wieder reden könntest? Ich weiß es nicht, was deine Antwort ist, aber bei einem bin ich mir sicher, du würdest nichts Belangloses sagen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Du hättest so viel Wichtiges, was du sagen möchtest oder mitteilen möchtest, aber nicht irgendeine belanglose Information. Du würdest nicht über Fußball oder irgendein Ereignis oder sowas sprechen, sondern es wäre dir etwas Wichtiges. Und eins finde ich auch hier sehr erstaunlich. Zacharias ist ein alter Mann. Und gerade ist das Wunder geschehen, dass er Vater eines Kindes geworden ist. Und er hat sogar Einblick bekommen in das, was die Aufgabe seines Kindes sein wird. Und alle stellen sogar noch die Frage, was wird aus diesem Kind einmal werden? Und das wäre doch der Top-Moment, um dieses Kind mal so richtig zu präsentieren und zu sagen, schaut mal, was für einen Sohn ich habe. Aber Zacharias, er hat den Blick voll auf das Heil Gottes, auf die Rettung Gottes gerichtet. Natürlich freut er sich darüber, dass sein Sohn ein Teil im Plan Gottes ist und ein der Vorläufer des Messias ist. Aber die Freude über Gottes Rettung ist viel größer. Das macht sein Herz da, davon sprudelt sein Herz und das bringt er zum Ausdruck. Und er dankt und lobt Gott als erstes dafür, dass er die Verheißung, sein Volk zu erlösen, erfüllt, in Vers 68 bis 71. Genauso wie Maria preist auch Zacharias die Gnade Gottes. Und Gottes Gnade ist nicht ziellos, sie gilt seinem Volk. Und gegenüber seinen Erwählten, gegenüber seinem Volk ist Gott nicht abgewandt oder fern, sondern er sieht ihr Elend, er sieht ihre Verlorenheit und er kommt in ihr Elend hinein und bringt Rettung. Und er hat einen nicht wankenden, mächtigen Rettungsort für sein Volk geschaffen. Ein Fels des Heils, ein Horn des Heils hat er aufgerichtet für sein Volk. David, er sang mal einen Psalm, der mit diesen Worten begann, in 2. Samuel 22. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Gott ist mein Fels, zu dem ich mich flüchte, mein Schild und das Horn meines Heils, mein fester Turm und meine Zuflucht, meiner Retter, der von Gewalttat mich rettet. Das Horn ist ein Zeichen von Macht und Stärke. Wenn man so einen richtigen Bullen, so einen Stier mal gesehen hat mit diesen mächtigen Hörnern, dem will man nicht gegenübertreten. Ne? Die spießen einen auf. Also da hat man keine Chance. Und Gott hat in Zion ein Horn des Heils aufgerichtet. Ein Ort für diejenigen, die sich dort bergen, an diesem Ort, an dem Kreuz, in dem Blut des Lammes. Den kann keine Macht der Welt, den kann weder Tod noch Leben, den kann weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, kann uns von der Liebe des Christus trennen, von diesem Horn des Heils, von dieser Zufluchtsstätte. Und Gott hat diesen Horn des Heils aufgerichtet, den niemand umstößen wird, den niemand vernichten kann. Wir finden im Alten und im Neuen Testament sehr oft werden uns Hörner berichtet, die aufgestellt wurden, die sind aber alle vernichtet worden. Aber hier ist ein Horn des Heils aufgerichtet worden, der niemals zerstört wird und der mächtig ist und ein mächtiger Zufluchtsort ist für alle, die zu ihm kommen. Ein Grund zur Dankbarkeit. Gott erfüllt die Verheißung für sein Volk. Er schafft Rettung für sein Volk. Und so wie er es damals getan hat, auch heute noch wissen wir, dass unser Herr uns nicht verlässt und dass er das Werk, das er in uns angefangen hat, die Rettung, die er in uns begonnen hat, auch ausführen wird und zum Abschluss bringen wird. Als zweites preist er Gott dafür, dass er sein Versprechen oder seinen Eid an Abraham erfüllt. Zacharias, er macht deutlich, dass die ganzen Ereignisse, das Wunder der Schwangerschaft seiner betagten Frau, seine Engelserscheinung, die Geburt dieses besonderen Sohnes, sein Stummwerden und dann die Auflösung seines Stummwerden, all das, aber vor allem die Geburt des Herrn, dem sein Sohn den Weg bereiten sollte, ist die Erfüllung einer alten Verheißung. All das, und ich habe in diesem Jahr Lukas 1 sehr häufig gelesen und ich habe immer wieder gestaunt, was da alles zusammenkommt. Was da alles geschieht, wie Gott auf einmal in die Zeit, nachdem er so lange geschwiegen hat, an wie vielen unterschiedlichen Orten und an unterschiedlichen Menschen Gott wirkt und auf was für eine geniale Art und Weise, dass ihn erscheinen und Engel auf einmal auftauchen und was da alles los ist. Also es ist wirklich gigantisch. Und das alles ist die Erfüllung einer alten Verheißung, die Gott dem Abraham gemacht hat. 1. Mose 12, 1 bis 3, aber dann wird sie wiederholt in Kapitel 15, Kapitel 17, Kapitel 22. Gott hatte damals zu Abraham gesagt, verlass dein Land und deine Verwandtschaft und deines Vaters Haus und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde, denn ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen werden. Ich will die segnen, die dich segnen und wer dich verflucht, den will ich verfluchen und in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Wie gewaltig diese Aussage am Ende, in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Und Gott hat dieses Versprechen gegenüber Abraham immer wieder wiederholt. Und die Ankunft von Jesus Christus ist die Erfüllung dieser Verheißung. Denkt jetzt einfach mal an unsere Zusammenkunft heute hier. Wir sitzen hier, wir sind keine Juden. Wahrscheinlich auch keine direkten Nachkommen von Abraham, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich nicht. Aber wir sind gesegnet worden durch den Samen Abrahams. Durch den Nachfahren Abrahams, durch Jesus Christus. Zacharias, er macht den Leuten deutlich, hier geht etwas Gewaltiges vor. Die Leute merken das auch, wir merken das. Gerede auf dem ganzen Gebirge Judäas. Aber Zacharias macht deutlich, Leute, hier erfüllt sich Gottes Prophezeiung, dass er die Welt segnet. Das Leben und das Werk des Herrn Jesus Christus bringt Segen für Israel, aber noch weiter ausgehend für alle Nationen. Das ist ein Grund zum Danken, oder? Und wir sind heute dieser Beweis, dass sich die Prophezeiung erfüllt hat. Es ist an alle Nationen ausgegangen, es ist auch zu uns gelangt, das Evangelium. Auch wir wurden gerettet durch diesen Herrn Jesus Christus. Als letztes ist Zacharias dankbar dafür, dass Gott in der Finsternis Licht gemacht hat, Licht gebracht hat. Erst nachdem Zacharias von dem Heil Gottes berichtet hat und was in diesen Tagen geschieht, geht er auf die Rolle seines Sohnes in diesem Ganzen ein. Und die vornehmliche Aufgabe von Johannes wird es sein, den Menschen zu bezeugen, worin ihr Elend überhaupt liegt und wovon sie errettet werden müssen. und die Herzen der Menschen auf die Ankunft des Messias vorzubereiten. Und die Menschen sollten zustimmen und bejahen und darin einstimmen. Ja, es ist Finsternis um uns herum. Da ist Unterdrückung von einem gottlosen Volk. Da ist fehlgeleiteter und verkehrter Gottesdienst. Doch das größte Übel, das wir haben, ist die Finsternis in unseren Herzen. Verstockte Herzen, verkehrte Herzen, unbußfertige Herzen, auflehnende Herzen, stolze Herzen, verdorbene Herzen. Das größte Problem des Menschen liegt immer in ihm selbst. Wir können so viel klagen über Umstände oder andere Menschen, aber die größte Not des Menschen ist die Finsternis in uns selber, die Gottesferne, die Feindschaft zu Gott, die Ketten und die Macht der Sünde. Aber unser Herr hat aufgerichtet ein Horn des Heils. Er ist gekommen, um sein Volk zu befreien von ihren Sünden. Und was für eine frohe Botschaft, oder? Da kommt Licht in Finsternis hinein und auch Licht in deine und meine Finsternis hinein. Licht in die Finsternis Israels damals, aber auch Licht heute in diese verlorene, finsterne, verdorbene Welt. Im Alten Testament wird einmal die Frage gestellt, wer kann einen Stolzen demütigen? Kein Mensch kann das machen. Also wenn jemand ein stolzes Herz hast, versuch das mal als Mensch zu korrigieren. Versuch mal, diesen Stolz in Demut umzuwandeln. Aber Gott mit seinem Licht, er kann tiefste Finsternis überwinden und bringt Licht hinein, verändert, macht alles neu. Was für eine frohe Botschaft, oder? Dass Gott, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, er geht als Sonne über diese Erde auf. Mitten in unsere Finsternis hinein bringt er sein Licht. Das ist wirklich Grund zu danken. Und wir auch wissen dürfen, dass auch heute dieses Licht Gottes da ist. In die Finsternis der Menschen hinein, in das Elend der Menschen hinein, bringt Gott seine Rettung. Und wir dürfen dieses Evangelium heute noch verkündigen. Als drittes der Reaktionen, der positiven Reaktionen auf die Ankunft des Herrn, wollte ich noch ganz kurz auf den Lobgesang von Simeon eingehen. In Kapitel 2, 25 bis 32. Und siehe, da lebte ein Mann in Jerusalem namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig, er wartete auf den Trost Israels und Heiliger Geist war auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm auch geoffenbart worden, er solle den Tod nicht eher sehen, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen hätte. So kam er denn damals, vom Geist getrieben, in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um nach dem Brauch des Gesetzes mit ihm zu verfahren, da nahm er es auch auf seine Arme und pries Gott mit den Worten, Herr, nun entlässt du deinen Knecht, wie du es ihm verheißen hast, im Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor den Augen aller Völker bereitet hast. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Die beiden Eltern Jesu verwunderten sich über das, was da über das Kind gesagt wurde. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter, »Wisse wohl, dieser ist vielen zum Fallen und vielen zum Aufstehen in Israel gesetzt und zu einem Zeichen, das Widerspruch erfährt. Und auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden.« Ich habe eine Frage an dich. Wann ist man bereit zu sterben? Wann bist du bereit zu sterben? Es gibt Menschen, die haben für sich eine Bucketlist aufgestellt. Ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast, kommt aus dem Englischen. Auf Deutsch eine Löffelliste. Auf dieser Liste stehen Ereignisse und Aktionen, die man erlebt haben will, bevor man den Löffel abgibt. Also da kommt das her. Simeon, er hatte auch so eine Bucketlist. Mit einem sehr, sehr großen Wunsch auf dieser Liste. Ich denke, viele Menschen vor ihm hatten diesen Wunsch auch schon, den Messias zu sehen, den Erretter zu sehen. Doch Simeon war einer der wenigen, dem dieser Wunsch gewährt wurde. Doch auch wenn Simeon mit dieser Auszeichnung privilegiert ist in der Geschichte, so gibt es trotzdem eine Antwort auf die Frage, was muss ich gesehen haben, was muss ich erfahren haben, damit ich in Ruhe sterben kann? Was muss auf meiner Bucketlist abgehakt sein, damit ich sterben kann? Du kannst sterben, wenn du das Heil Gottes gesehen hast. Wenn du Freude hast an dem Heil Gottes, an seinem Sohn Jesus Christus, dann bist du bereit, diese Welt zu verlassen. Dann kann unser Herr jederzeit wiederkommen oder du dieser Welt entleben und zu unserem Herrn übergehen. Und Simeon, er stimmt einen Lobpreis an, als er dieses Kind in den Händen hält. Und als erstes lobt er Gott für die Person, die er in seinen Händen hält, also für dieses Wesen, das er in den Händen hält. Simeon, er identifiziert das Kind als den Gesalbten Gottes, als den Messias in Vers 26. Und so kann er bezeugen, ich habe das Heil Gottes gesehen. Gottes Rettung für uns verlorene Menschen. Und die Rettung Gottes, das Rettungsprogramm Gottes für Menschen, für verlorene Menschen, ist sein eigener geliebter Sohn, den er hingibt für Menschen. Gott kommt selbst herab, um zu erretten. Und mit seinem Zeugnis hier, dass er das Heil Gottes gesehen hat, bezeugt er, dass Jesus Christus Gott ist in Menschengestalt. Das, was Benny heute schon vorgelesen hat in Philipper 2, Abvers 6. Denn obgleich er Gottes Gestalt besaß, sah er doch das Gleichsein mit Gott nicht als einen gewaltsam festzuhaltenden Raub an. Nein, er entäußerte sich selbst, indem er Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tod am Kreuz. Gott verlässt die Ewigkeit und wird Mensch. Aber mit dem Heil Gottes drückt er noch weiter eine Sache weiter aus, und zwar, dass dieser Mensch, er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegschafft. Das, was Johannes später ja auch bezeugt, als er Jesus Christus sieht. Vor Grundlegung der Welt hat Gott ihn ersehen und hat ihn zu dieser Zeit offenbar gemacht als unser Lamm, das an unserer Stelle stirbt. Und Jesus Christus, dadurch, dass er das Heil Gottes ist, ist er die einzige Hoffnung und die einzige Rettung Gottes. Gott wird auf keine andere Art und Weise retten. Und Gott kann auf keine andere Art und Weise retten, als dass er seinen Sohn für uns Sünder gibt. Wo er Gerechtigkeit übt an seinem Sohn über unsere Sünden und trotzdem auch gerecht bleibt, wo er uns errettet, weil er unsere Strafe an seinem Sohn bezahlt hat. Oder sein Sohn die Strafe für unsere Schuld bezahlt hat. Also das Erste, wofür Simeon dankbar ist, ist diese Person, die gekommen ist. Gott wird Mensch. Und als Zweites lobt er Gott dafür, wozu Jesus Christus gekommen ist. Vers 30 bis 32. Das Heil, das vor oder für alle Völker, für die Augen aller Völker bereitet ist, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israels. Jesus ist gekommen, um ein Heil, eine Rettung zu bereiten für alle Nationen und Völker. Israel wird verherrlicht. Aus ihnen, aus diesem Volk, aus dem Samen Abrahams, kommt die Rettung für die ganze Welt. Und sie dringt durch bis in die letzten heidnischen Festungen des Widerstandes gegen Gott. Lukas 19, Vers 10 wird uns gesagt, denn der Menschensohn ist gekommen, das Verlorene zu suchen und zu erretten. Jesus ist gekommen, um zu befreien von den Ketten der Sünde und von Todesschatten. Was für ein Grund, um zu danken, oder? Für diese Rettung, die wir erfahren, die durchdringt, nicht nur stehen geblieben bei Israel, sondern auf alle Nationen sich erstreckt. Und Simeon lobt als Letztes in Vers 34 bis 35 Gott aufgrund dessen, was Jesus Christus bewirken wird. Und ich denke, für Maria waren diese Worte im ersten Moment wirklich sehr, sehr schmerzend, als sie gehört hat, was mit ihrem Sohn sein wird, dass es auch Schmerz bedeuten wird. Aber Simeon prophezeit, dass Jesus Christus eine Scheidung bringen wird. Er ist nicht einfach nur das liebe kleine Kind, an dem sich jeder freut in dieser Krippe. Nein, sondern er ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele. Also viele werden an ihm fallen und viele werden an ihm aufstehen. Entweder wird unser Eckstein sein, auf dem wir aufgebaut werden, oder er wird ein Stein des Anstoßes für uns sein, von dem wir, wenn man sich nicht unter seine Herrschaft beugt, zerschmettert wird. Aber gleichzeitig ist dieser Stein, dieser Eckstein, eine gewaltige Zuflucht für uns und eine Rettung für diejenigen, die bei ihm sich geborgen haben. Wirklich auch ein großer Grund, dankbar zu sein. Das waren die positiven Ausblicke auf die Reaktion auf die Geburt von Jesus Christus. Und ich denke, wir können für uns auch hier immer wieder die Frage beantworten, was bedeutet für mich die Geburt von Jesus Christus? Wer ist Jesus Christus für mich? Ich denke, wir können in diesen Lobpreis der Person eintauchen. Aber ich wollte jetzt als Kontrast noch einmal Matthäus Kapitel 2, 1 bis 8 lesen. Weitere Gruppen von Menschen, die auch reagieren auf die Ankunft des Sohnes Gottes. Als nun Jesus zu Bethlehem in Judäa in den Tagen des Königs Herodes geboren war, da kamen Weise aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben nämlich seinen Stern im Aufgehen gesehen und sind hergekommen, um ihm unsere Huldigung darzubringen. Als der König Herodes das vernahm, erschrak er sehr und ganz Jerusalem mit ihm, und er ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundete sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie antworten ihm: Zu Bethlehem in Judäa, denn so steht es bei dem Propheten geschrieben. Du Bethlehem im Land Juda, du bist durchaus nicht die unbedeutendste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorgehen, der mein Volk Israel weiden wird. Daraufhin berief Herodes die Weisen heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau die Zeit angeben, wann der Stern erschienen war. Dann sandte er sie nach Bethlehem und sagte: Zieht hin und stellt genau die Nachforschung nach dem Kindlein an, und wenn ihr es gefunden habt, so teilt es mir mit, damit auch ich hingehe und ihm meine Huldigung darbringe. Ist interessant, oder? Da sind einzelne Personen, und das ist die größte Freude in ihrem Leben. Das ist der größte Haken, den sie in ihrem Leben an irgendeinen Wunsch auch nur setzen können, bei Simeon zum Beispiel. Also Riesenfreude. Und dann sind auf einmal Menschen, die erschrecken. Die erschrecken, als sie hören, da ist der König geboren, der Messias geboren. Und Herodes, er macht sich hier an, er holt sich Informationen an, er will sich informieren, was kann ich tun, welche Möglichkeiten, wo, wie kann ich eingreifen in dieses Geschehen? Und wir merken ganz deutlich, seine Absicht ist, er will seinen Thron nicht verlieren. Er will nicht, dass jemand anders herrscht. Er duldet nicht, dass jemand ihm sagt, wo die Richtung lang geht in seinem Leben. Er will selbst König sein. Und genauso ist es heute bei uns, bei jedem Menschen. Der Mensch hat Angst um seinen Thron. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und wir merken, dass Herodes ein Lügner ist, ein Mörder ist, also tiefe Finsternis in seinem Inneren, schlimme Absichten, und er will Jesus töten. Und wenn wir ganz am Ende auf Herodes schauen, müssen wir sagen, er ist ohne Gott gestorben. Er lebte ein Leben in Schuld und Sünde, und wie dringend hätte er Jesus als Retter gebraucht. Aber er wollte nicht heruntertreten von dem Thron. Was ich aber auch noch erschreckend finde, also das ist eine wirklich schlimme Ablehnung des Sohnes Gottes, des Retters. Aber in diesem Bericht wird noch eine andere Gruppe erwähnt, und zwar die religiöse Führung des Landes. Wo man denken könnte, das wären doch die Ersten, oder? Die Fühler sensibel werden und die merken, da ist doch was los. Aber interessant ist, sie selber, als ob man sie anstupsen müsste, als ob man sie zwingen müsste, sich überhaupt Gedanken zu machen über den Sohn Gottes und über diese Rettung. Sie werden quasi dazu gedrängt, sich wieder mit Gottes Wort auseinanderzusetzen und nachzuforschen, was überhaupt geschehen ist. Und danach, nachdem sie dem Herodes gesagt haben, wo er zu finden ist, sie machen sich nicht auf den Weg, sie inspizieren es nicht selber, sie sind völlig, als ob es sie total kalt lässt, was da geschehen ist. Sie machen sich nicht auf den Weg zu dem Kind, dem Messias, der dort geboren wird, denn für sie hat Jesus keine Bedeutung. Denn sie dachten, sie brauchen keinen Retter, sie brauchen niemanden, der Licht in ihre Finsternis bringt, sondern sie haben vielmehr in ihrem Leben selbst Licht gesehen und befanden sich selbst in totaler Finsternis. Ich finde diesen Kontrast total krass. Also da ist, und wir sehen, hier ist Jesus wirklich auch jetzt schon zum Fall und zum Aufstieg von Menschen bestimmt. Entweder man stößt sich an Jesus oder man freut sich an Jesus. Es gibt kein Zwischendrin. Die Frage ist, wie ist unsere Reaktion auf Jesus Christus? Jesus ist geboren als Retter. Er ist Mensch geworden, weil es der Wille Gottes war, uns Menschen zu erlösen. Und zwar durch seinen Sohn Jesus Christus. Das war sein Rettungsprogramm. Und ihn wollte er hingeben als Opferlamm für unsere Schuld. Und die Geburt von Jesus, sie war der sichtbare Beginn der Rettung Gottes. Sie wird dann fortgeführt durch sein Leben und findet seinen Höhepunkt in seinem Opfertod und seiner Auferstehung. Und er ist dort für uns gestorben, stellvertretend für uns. Und wir haben diese unterschiedlichen Menschen gesehen. Da ist Maria, sie ist Gott dankbar für persönliche Gnade. Dankbar für fortwährende Gnade, immerwährende Gnade. Dankbar für Gottes treue Gnade. Und wir haben dann Zacharias gesehen, der sieht, Gott denkt an sein Volk. Gott sorgt sich um sein Volk, seine Gnade gilt seinem Volk und Gott hält sein Versprechen und wir dürfen wissen, auch uns vergisst er nicht. Das Heil, die Rettung, die er in uns angefangen hat, wird er auch mit uns vollenden. Und wir denken an Simeon, der auch Gott gelobt und gepriesen hat und sagt, ich kann in Ruhe sterben, ich habe das Heil Gottes gesehen. Genauso können auch wir sagen, ich kann auch in Ruhe sterben. Und Herr Jesus, komme bald, können wir auch genauso rufen, weil wir wissen, ich habe das Heil Gottes gesehen. Ich habe Jesus Christus gesehen und ihn in meinem Leben aufgenommen. Lasst uns dafür dankbar sein.